Amen und vielen Dank euch. Erstmal den Schnutenpulli wegmachen. Hat man doch ein bisschen mehr Freiheit. Ja, ich habe einen wunderbaren Text heute bekommen, eine wunderbare Geschichte. Thilo hat erst noch gefragt, nimmst du den und passt der überhaupt und so? Super. Ich fand ihn richtig klasse, mich damit zu beschäftigen, den zu lesen und da auch etwas zu lernen. Und ich möchte euch diese Geschichte aus Johannes 21, 1 bis 14 einfach mal lesen. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr es finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte: Es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ein Wort, das mir so ganz entgegengesprungen ist, war orientierungslos. Genauso wirken die Jünger von Jesus hier auf mich. Ja, Jesus ist gestorben. Und ja, Jesus ist auferstanden. Das haben sie jetzt, glaube ich, kapiert und irgendwie auch mitgekriegt. Und jetzt? Wie geht's weiter? Ja, Jesus ist gestorben. Ja, Jesus ist auferstanden. Und jetzt? Wie sollen wir jetzt weitermachen? Was geht jetzt ab? Keine Ahnung. So fühle ich mich jedenfalls in dieser Geschichte, wenn ich das lese. Vorher war alles klar und da war alles geregelt. Als Jesus noch bei ihnen war, so miteinander sind sie durch das Land gezogen. Jesus hat alles erklärt, Jesus hat alles erzählt, Jesus hat für alles gesorgt. Alles war irgendwie klar und eindeutig. Und sie sind einfach nur Jesus hinterhergegangen. Das ist ja auch einfach, ne? Einfach hinterher trotten und so. Und Jesus war auch immer sichtbar. Und Jesus war auch immer zum Anfassen da. Und man konnte alles fragen, wenn man irgendwas nicht verstanden hat. Und jetzt? Wie gehen Sie mit dieser neuen Situation um? Wie gehen wir mit so einer Situation um? Orientierungslos. Noch keinen Plan, wie es weitergeht. Unsere Situation ist heute sicherlich anders, weil andere Gegebenheiten irgendwie da sind. Es ist anders. Und wir haben vielleicht auch ganz andere Fragen, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und doch hat diese Situation, so denke ich, ganz viel mit uns zu tun, mit unseren Fragen, mit unserer Einstellung, mit dem, was passiert ist, mit dem, was kommt. Unser gewohntes Leben hat sich verändert. Und vor allen Dingen, wie wir uns begegnen, hat sich sehr verändert. Aber auch unsere Arbeit hat sich verändert. Und viele haben unwahrscheinliche Angst, ihre Existenzgrundlage zu verlieren, und manche haben sie schon verloren. Auch Gemeinde hat sich verändert, richtig verändert. Und wir müssen neu fragen, wie wird Gemeinde in der Zukunft aussehen? Wie können wir das gestalten, auch im Miteinander, auch in dem, was passiert ist? Wie können wir das machen? Und das ist nicht alles. Viele sind misstrauisch geworden, leben aus der Angst heraus, und viele haben ihre Zukunft verloren. Und gerne würde ich jetzt so 3-4 Antworten geben und sagen, boah, und das machen wir jetzt und dann ist alles wieder gut. Oder ich würde gerne die Zeit zurückdrehen. Kann ich ja alles nicht machen, und ich habe auch diese perfekte Antwort nicht. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch einfach mal hinschauen. Was hat denn Jesus hier mit seinen Jüngern gemacht? Wie haben die das jetzt miteinander erlebt? Und er hat ja die Zeit auch nicht zurückgedreht vor die Kreuzigung, als alles noch so schön war und alles so nett war und ach, was man da alles erlebt hat und so. Nee, hat er nicht gemacht. Denn dann wäre ja wieder alles gut geworden. Wir drehen zurück oder wir sind wieder da, wo wir mal waren, und machen von dort aus wieder weiter. Funktioniert nicht. Die Zeit hat sich gewendet. Und wie fängt Jesus nun seine Jünger auf? Wie schenkt er ihnen in dieser Situation jetzt eine Orientierung? Und wie bekommen sie eine neue Perspektive? Und es passiert hier nichts Umwälzendes, nichts Großes, nichts, wo man sagen könnte, wow, was du da machst, Jesus, passiert hier irgendwie nicht in dieser Geschichte. Und doch passiert hier etwas ganz Wunderbares, weil ich den Eindruck habe, die Jünger werden verändert. Jesus verändert sie. Jesus spricht sie an, und er erwartet hier, glaube ich, erst einmal überhaupt nichts von ihnen. Die Jünger hängen rum, und die Jünger hängen total durch. Und irgendwann meldet sich der Hunger. Vorschlag von Petrus, der ja immer ein bisschen schneller ist als die anderen. Ich gehe fischen, kommt ihr mit? Ja, was sollen wir sonst machen jetzt? Geh mal fischen. Und sie gehen fischen. Und sie versorgen sich und tun das, was sie einfach gelernt haben, was sie können. Einfach leben und sich versorgen. Aber auch da geht nichts. Die Fische bleiben weg. Das, wo man denkt, ah, das müsste doch jetzt irgendwie noch gehen, auch das geht nicht mehr. Keine Fische da. Und ich muss da an meine Freunde da hinten im Barbershop in der Horberstraße denken. Der Laden ist offen. Die gehen jeden Tag zur Arbeit. Gehen dahin, weil was sollen sie sonst machen? Das ist ihre Arbeit. Und sie warten. Aber keiner kommt. Nur ganz selten kommt mal jemand, der halt einen Test vorweisen kann. Aber sonst kommt keiner. Und sie wissen ganz genau, dann gibt es auch kein Geld. Wir werden kein Geld kriegen. Und sie alle überlegen, was machen wir jetzt? Und vielleicht hatten Petrus und die anderen Jünger von Jesus die gleichen Gedanken wie Redi, wie Nushin und wie Lukman. Was sollen wir morgen? Was sollen wir nächsten Monat essen? Ich halte das nicht mehr lange durch. Ich kriege das nicht mehr auf die Reihe. Was passierte damals? Jesus stand am Ufer. Kinder, habt ihr nichts zu essen? So ganz ehrlich, ich finde das, also auf den ersten Blick eine, soll ich sagen, irgendwie eine dumme Frage, oder? Jesus, das weißt du doch. Guck mal genau hin. Und jetzt stellst du dann noch so eine Frage, aber er tut es trotzdem. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er nimmt ihre Situation wahr. Er spricht sie darauf an. Was ist los? Kein Vorwurf. Gar kein Vorwurf bei ihnen. Kapiert ihr denn gar nichts? Leute, warum habt ihr kein Vertrauen in mich? Ich bin doch da. Und außerdem, ihr geht jetzt fischen, ihr könntet jetzt langsam mal anfangen zu missionieren. Ja? Das ist doch eigentlich jetzt dran. Ich bin auferstanden, das müssen alle wissen, erzählt's rum, geht los, kriegt euren Hintern hoch. Was seid ihr für eine lahme und ungläubige Truppe? Nichts, nur Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und Jesus weiß, was seine Jungs brauchen. Ein paar Fische zwischen die Kiemen, das brauchen sie jetzt. Und mit einem vollen Bauch, da kann man auch wieder leichter denken, da kann man auch wieder leichter planen, da hat man wieder mehr Haus. Als Bibelkenner, da kapiert man sofort, oder? Das hatten wir doch schon mal. Da gab es doch schon mal so eine Situation, wo man auch noch mal die Netze ausgeworfen hat und dann ist da auch richtig was passiert. Da so ganz am Anfang, als Jesus uns berufen hatte, sowas haben wir doch schon mal erlebt. Da war doch was. Aber bei den Jungs damals, so richtig gezündet hat es nicht sofort. Vielleicht geahnt, ein bisschen vorsichtig noch. Ist das wirklich oder auch nicht? Aber als die Netze dann voll sind, da kapiert es dann der Johannes. Das kann nur Jesus sein. Das ist der Herr. Hey Leute, das ist der Herr. Versteht ihr nicht? Das haben wir doch schon mal erlebt. Das ist genau das Gleiche. Jesus ist da. Und wie so oft, dieses Gefühl, ich bin allein, ich weiß nicht weiter, es geht alles den Bach runter. Und dann kommt hoffentlich auch bei uns diese Erinnerung. Dann kommt bei uns diese Erinnerung, da war doch schon früher mal was. Und ich hoffe, dass diese Erinnerung da nicht weg ist, dass da doch schon mal was war. Dass Jesus doch schon mal geholfen hat. Dass Jesus doch schon mal seine Gegenwart, seine Nähe gezeigt hat, auch in meinem Leben. Dass das dann nicht weg ist, was Jesus doch schon getan hat. Was wir Großes mit Jesus erlebt haben, auch miteinander als Gemeinde. Jesus hat doch früher auch schon einen Weg gefunden. Jesus hat uns doch früher auch schon versorgt und alles gegeben, auch finanziell in der Gemeinde zum Beispiel. Mit Jesus ging es doch schon immer weiter. Und da stand Jesus doch auch bei mir am Ufer. Ich wusste nicht mehr weiter. Nichts hat mehr geklappt bei mir. Und mir ist doch alles entglitten. Und dann hatte Jesus einen Plan. Und dann war Jesus einfach da. Erinnere dich an Jesus. Erinnere dich an Jesus, der schon immer da war. Und dieser Jesus, der hat sich nicht verändert. Der ist doch nicht anders als damals beim Petrus. Der ist doch nicht anders als bei Martin Luther. Und der ist doch nicht anders als vor 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren, 100 Jahren. Ist doch nicht anders als gestern. Jesus bleibt der gleiche, immer, durch alle Zeiten. Und Petrus ist überrascht von Jesus, dass Jesus tatsächlich da ist, dass Jesus sie versorgt, dass Jesus Wort hält, dass Jesus versteht, was los ist in dieser Situation. Und nichts hält Petrus mehr. Er kann nicht warten, bis das Boot, das ist ja nicht weit weg, am Ufer ist. Er schmeißt sich da irgendwas, ein Obergewand über und dann schmeißt er sich rein in das Wasser und paddelt Jesus hinterher. Ich habe mich gefragt, ob er überhaupt schwimmen konnte und so, aber irgendwie hat er es geschafft, ans Ufer zu kommen. Und er hat ein tiefes Verlangen, jetzt mit Jesus zusammen zu sein. Und gestern habe ich einen iranischen Freund getroffen und der hat erzählt von seinem Leben. Er hat erzählt, als ich getauft wurde, das ist schon, ich glaube, 6 Jahre her, das war auch nicht bei uns, da sagt er danach, da war es ja auch ein Stück weit meine Pflicht, immer wieder in den Gottesdienst zu gehen. Ich bin ja Christ geworden, ich bin getauft worden und es war meine Pflicht, auch dann später hier bei uns in den Hauskreis zu kommen und irgendwie was zu machen. Aber er sagt, im letzten Jahr ist bei mir was passiert. Da ist es keine Pflicht mehr, sondern ich habe jetzt ein Verlangen. Ich habe ein tiefes Verlangen, im Gottesdienst zu sein. Ich habe ein tiefes Verlangen, diese Worte von Jesus zu lesen. Ich habe ein Verlangen, in den Gottesdienst zu gehen. Und dann hat er mir erzählt, und das werde ich jetzt nicht hier weitergeben, 3 Punkte, die sich auch sonst noch dadurch in seinem Leben verändert haben. Und das war nicht so, und jetzt habe ich ein bisschen mehr Frieden in meinem Herzen und ich bin ein bisschen glücklicher geworden oder sowas. So grundlegende Dinge in seinem Denken haben sich komplett verändert. Aus dem Verlangen heraus, mit Jesus zusammen zu sein, es hat ihn verändert. Und das merkt man auch. Ich habe das gemerkt in diesem letzten Jahr, da ist was passiert. Und einschneidende Sachen. Und so auch Petrus, ein Verlangen nach Jesus. Und Jesus, der hat diese Beziehung gebaut von sich aus. Jesus ist gekommen. Jesus hat gerufen. Jesus hat das alles gemacht. Und er hat hier auf die Jünger gewartet, ganz nah bei ihnen. Und das zeigt wieder, was Jesus eigentlich will. Er will einfach eine gute Beziehung zu uns. Darum geht's. Einfach mit uns zusammen zu sein. Und er kommt und er ist da und er spricht zu uns und will Beziehung mit uns haben. Und in so vielen Geschichten sehen wir, wie Jesus den ersten Schritt geht. Nicht einfach nur wartet. Den ersten Schritt geht und einfach da ist, um von dort aus, dort am Ufer, diese Beziehung zu bauen und dadurch Orientierung zu geben, Hoffnung zu geben. Das ist das Wesen Gottes an sich. Beziehung zu bauen, das ist Gott. Gott ist Beziehung. Gott ist Liebe, heißt es im 1. Johannes. Gott selbst baut Beziehung zu uns auf. Kommt in unsere sichtbare Welt, lebt hier, mitten und unter uns Menschen, ist da bei uns und gibt sein Leben her, um uns zu retten. Jesus, so ist Gott. Und Gott zeigt uns das in Jesus, das bin ich. Ich bin so. So war er, so ist er. Und so bleibt er. Der Name Gottes, ich bin der, ich bin. Bei Mose lesen wir das. Das ist das Programm Gottes. Ich bin der, ich bin. Gott für uns. Ich bin der, der da ist. Bei euch, für euch, mit euch, sogar durch euch und so weiter. Die Jünger verstehen erst nicht, aber als sie verstehen, sind sie einfach ruhig. Keine Diskussion, keine großen Gespräche, nichts, überhaupt nichts, sondern einfach nur ruhig und lassen Jesus einfach mal machen. In ihrer Orientierungslosigkeit, in dem, wo sie ja gar nicht wissen, was man jetzt alles machen soll, sie lassen Jesus einfach mal machen. Auch keine Fragen an Jesus, auch keine Vorwürfe an Jesus, dass du uns hier hast hängen lassen und jetzt sollen wir denn machen, auch keine Aktionen für Jesus und sonst irgendwas. Sie warten einfach bei Jesus, was jetzt passiert? Da liegen 153 dicke Fische. Und Brot ist da. Und vorher liegen sogar schon Fische auf dem Feuer. Und sie wussten nur, das ist der Herr. Und das lässt sie ruhig sein. Das ist der Herr. Das lässt sie ruhig sein, sie entspannen sich. Und das gibt ihnen jetzt auch diese Kraft, einfach zu warten. Sie wussten, das ist der Herr. Und ich denke an dieser Stelle gerade so, ihr Jungs, ihr habt das auch ein bisschen einfacher als wir, oder? Jesus sitzt ja tatsächlich da. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn sogar anfassen. Ihr könntet mit ihm reden. Aber wie hatte Jesus kurz vorher, vielleicht ein paar Tage vorher, zu Thomas gesagt, selig sind, die nicht sehen und die doch glauben. Hat er kurz vorher gesagt, ja, ist wohl für uns heute, weil das nicht geht. Obwohl ich manche kenne, die Jesus genauso erlebt haben. Ich erinnere mich immer noch an eine afghanische Frau, wie sie es immer wieder erzählt, wenn sie abends ganz traurig ist, eine Kerze anzündet, anfängt zu beten und dann diese Gegenwart Jesu spürbar erlebt. Ja, auch heute wohl noch. Jesus, ich will das wagen. Ich sehe dich nicht. Ich will das wagen, dir in meiner Orientierungslosigkeit und nicht wissen, was kommt. Ich will dir da vertrauen, dass du jetzt ganz genauso bei mir bist, wie damals bei deinen Jüngern. Ich will dir einfach vertrauen. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Aber du bist da. Ich will dir vertrauen. Und dass du auch mich fragst, was ist los bei dir? Gib nicht auf, pack's nochmal an. Ich bin ja da. Mach weiter. Und dann steht alles vorbereitet für mich da. Orientierungslos, das war so der erste Gedanke ja auch in dieser Predigt. Haben die Jungs von Jesus dann Orientierung bekommen? Ich denke, für die war noch nicht so viel klar. Immer noch irgendwie orientierungslos, oder? Wie geht es jetzt wirklich weiter? Ich glaube, sie haben Orientierung bekommen. Ich glaube, sie haben hier wirklich eine Orientierung bekommen, die aber anders ist, als ich das erwarten würde. Ich würde eher so erwarten, jetzt macht ihr das und das und das und das, einen Plan und so. Orientierung, und dem gehst du entlang. Ne? Die haben eine Orientierung bekommen. Die hatten keine Ahnung, was morgen kommt und was da jetzt passieren wird. Die hatten auch kein Gemeindegründungs- und Entwicklungsprogramm in der Tasche. Null. Aber die hatten Jesus wieder im Blick. Die hatten einfach nur Jesus wieder im Blick. Das war ihre Orientierung jetzt. Nur wieder Jesus in den Blick zu bekommen. Er wird, Jesus wird zu ihrer Orientierung. Nichts anderes. Und dann musst du dich auch an Mose denken in der Wüste. Gott ist da. Wie ist er da? In der Wolken- und Feuersäule. Wenn sie stehen bleibt, heißt es hinsetzen, Zelte aufbauen, essen. Wenn die weitergeht, heißt es aufbrechen und der Wolken- und Feuersäule hinterhergehen. Das war ihre Orientierung. Gott, kein Plan. Hätten die gewusst, 40 Jahre in der Wüste? Kein Plan, keine andere Orientierung, nur Gott selbst, auf den sie geschaut haben und wussten, jetzt geht's weiter oder jetzt bleiben wir sitzen. Und ich habe doch auch keine Ahnung in dieser Zeit, wie es weitergeht, was da noch auf uns zukommt. Oder wie Gemeinde in der Zukunft sein soll, können wir uns viele Gedanken, und es sind viele Gedanken da, können wir uns ja auch alles machen, aber wissen, und jetzt haben wir es, und jetzt machen wir das? Keine Ahnung. Müssen wir denn das? Müssen wir das jetzt haben? Weiß nicht. Jesus ist doch da. Auf Jesus sehen? Ihn suchen? Ich will auf Jesus sehen. Und er, Jesus, soll meine Orientierung sein. Genau wie er das diesen Jungs damals geworden ist. Und ich denke da an die drei vom Barbershop. Redi, Nushin und Lokman. Die sitzen da. Das ist so traurig, wenn ich da vorbeifahre an der Ampel. Meistens komme ich genau vor dem Barbershop zum Stehen. Und dann kurz Hallo, kurz grüßen, vielleicht manchmal noch das Fenster kurz runter machen. Und dann sehe ich sie da, wie sie da sitzen, mit dem Handy in der Hand, auf den Stühlen, langweilig, traurig und ohne Perspektive. Wenn sie doch Jesus sehen könnten, tun sie noch nicht. Wenn sie doch Jesus sehen könnten, Jesus, der da ist, Jesus, der jedem Einzelnen wieder Orientierung sein will. Und ich will es euch einfach mal so als Aufgabe mitgeben. Wenn ihr die Horberstraße runterlauft oder fahrt oder vielleicht auch tatsächlich sie da drin seht und da auch zum Stehen kommt, betet doch mal für diese drei Jungs im Barbershop. Wenn ihr auf die grüne Ampel wartet und euch vielleicht ärgert, dass da so viel Stau ist gerade, fangt doch mal an, für diese drei Jungs zu beten. Gerne auch sonst, wenn ihr an die drei erinnert werdet. Redi, Nushin. Übrigens, Nushin ist in dem Fall ein Mann, ne? Weil wir haben auch eine Frau als Nushin hier, Nushin und Lokman. Vor vielen Jahrzehnten habe ich in Dachtel gepredigt. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wo das ist. Es ist sehr klein. Ich glaube, irgendwo bei Eidlingen. Ne? Da war ich so ungefähr 20. Und der Altersdurchschnitt war also weit über euch heute hier. Also es waren ein Und auch viel, viel weniger Leute. Es waren ein paar ältere Damen da. Und eine dieser älteren Damen kommt am Ende auf mich zu und sagt zu mir, du hast heute so viel den Namen Jesus genannt. Mach bitte so weiter. Und ich habe heute gestern war es, mein Manuskript so nochmal, natürlich nochmal angeguckt und sowas. Und da dachte ich, Mensch, Wie viele Male hast du wohl heute Jesus aufgeschrieben? Ich glaube, das waren relativ viele Male. Da steht ziemlich oft Jesus. Und dann denke ich, genauso soll es sein. Jesus. Und hat jemand mitgezählt heute? Zählt doch mal. Könnt ihr es ja anhören, glaube ich, oder? Geht doch. Ja? Zählt doch mal, wie viel Mal heute in dieser Predigt mit dem Bibeltext zusammen der Name Jesus genannt wurde. Wer eine richtige Rückmeldung gibt, ich weiß es selber jetzt noch nicht, weil ich muss es ja auch hinterher dann zählen, für den, der es richtig und als erstes sagt, für den gibt es dann eine kleine Überraschung. Jetzt hoffe ich natürlich, dass viele die Predigt nochmal anschauen. Und ganz am Ende, da bin ich jetzt auch bei dieser Predigt, da gibt es eigentlich einen Auftrag. Leider ist das nicht mehr mein Text. Ich denke, der kommt dann später irgendwann. Machst du da weiter, oder? Wahrscheinlich. Schade. Also, dass das nicht heute dabei ist, weil dann hätte ich jetzt noch mal eine halbe Stunde, weil das, was danach kommt, dieser Auftrag, den der Petrus dann bekommt. Ja? Die Jünger sind versorgt. Sie haben Jesus wieder im Blick. Und jetzt, in der nächsten Predigt dann, kommt dieser besondere Auftrag auch für den Petrus. Weide meine Lämmer, Schafe, schau nach der Gemeinde, aber eben dazu dann nächstes Mal mehr. Lasst uns beten. Wenn ihr wollt, darf man aufstehen? Ich mag es einfach, aufzustehen beim Beten. Wer kann und mag. Lieber Herr Jesus, du hast dich da einfach den Jungs damals in den Weg gestellt. Und irgendwann haben sie es dann kapiert, dass du ja da bist. Und du bist ihre Orientierung geworden. Und genau das bitte ich dich für uns. Nichts anderes, nichts mehr. Dass du unsere Orientierung bist. Durch jeden Tag, durch diese Zeit, für uns als Gemeinde. Das ist alles, was ich dir sagen wollte, Jesus. Amen.